Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS2 Reflexe. Wie jedes Jahr punkt 1 Uhr nachmittags gab gestern in Stockholm Peter Englund, ständiger Sekretär der Akademie, bekannt, an wen der Nobelpreis für Literatur 2010 geht: an den 74-jährigen Peruaner Mario Vargas Llosa für seine, Zitat, Kartografien von Machtstrukturen und seine bissigen Bilder von Widerstand, Revolte und Niederlage des Individuums. In einem Live-Gespräch unterhält sich jetzt Franziska Hersbrunner mit der Romanistin und Lateinamerika-Kennerin Regula Rentschler über Mario Vargas Llosa.
Escribir para mí es mi manera de vivir. Yo ya no sabría vivir de otra manera. Creo que la literatura, la vocación que es la literatura para un escritor es algo que se alimenta, se nutre de todo lo que hace.
Schreiben heißt für mich zu leben. Wenn Literatur zur Bestimmung wird, dann gibt es keine andere Form zu leben. Das sagt einer, der 1990 beinahe Präsident von Peru geworden wäre und sein politisches Engagement damals so begründete.
Si usted cree en la democracia, si cree en los valores democráticos, la participación es una obligación.
Wenn man an die Demokratie glaubt, dann ist die Teilnahme eine Pflicht. Denn die Politik darf nicht ausschließlich in den Händen einer politischen Klasse bleiben. Sie wird nämlich auf Dauer ausgehöhlt, wenn die Gesellschaft auf ihr Recht der Beteiligung verzichtet. Als ich mich einmischte, da machte Peru eine sehr kritische Situation durch. Und das rechtfertigte, sich aufzuopfern, wenn auch nur vorübergehend. Ich war aufgerufen, an einer Aktivität teilzunehmen, von der die Zukunft der gesamten Gesellschaft und von einem selbst abhing.
Para intervenir en una actividad de la que dependía el futuro del conjunto de la sociedad y de uno mismo, ¿no?
Das Leben für das Schreiben, das dann vielleicht doch gar nicht so sehr zu trennen ist von einem gesellschaftlichen, einem politischen Engagement. Wir werden in der kommenden halben Stunde versuchen, diesem Faden nachzugehen. Regula Rentschler, ich habe dieses Jahr zum ersten Mal in einem Livestream mitverfolgt, was in Stockholm abgeht, wenn der Literaturnobelpreis bekannt gegeben wird. Da sind unzählige Journalisten und Journalistinnen vor einer hohen, weißen, goldgeränderten Flügeltür in der Akademie. Auf dem Bildschirm eine Uhr, die den Countdown anzeigt. Das ist richtig spannend. Punkt 1 schwingt die Flügeltür dann auf und Peter Englund, der ständige Sekretär der Akademie, gibt bekannt, wer an wen der Nobelpreis geht. Und dann passiert Sekunden später in den Redaktionen überall auf der Welt ungefähr dasselbe. Es werden fieberhaft Einschätzungen ausgestoßen und Einschätzungen eingeholt. Mich hat heuer verblüfft, wie oft als erstes das Votum fragwürdiger Entscheid fiel. Ja, sogar auch immer mal wieder von sehr enttäuschend die Rede war. Was meinen Sie, Regula Rentschler?
Ja, enttäuscht war ich nicht. Das ist nicht das richtige Wort. Ich bin gar nicht so gespannt gewesen. Früher ist das anders gewesen. Aber in Stockholm gibt es außer den literarischen Qualitäten auch andere Kriterien, die dann entscheiden, wer den Nobelpreis bekommt. Nun aber, ich schätze diesen Autor Vargas Llosa, ich verdanke ihm eindrückliche Leseerlebnisse, ich verdanke ihm eindrückliche Erkenntnisse aus seinen Essays. Nur, es kommt mir so vor, als hätte er die besten Bücher zu Beginn seiner Karriere geschrieben. Also das betrifft vor allem die Stadt der Hunde, es betrifft aber auch sein zweites Buch, Das grüne Haus. Das sind ganz eindrückliche, gut geschriebene, im Stil sehr raffiniert kombinierte Darstellung der peruanischen Realität, der lateinamerikanischen Realität. Dazu würde ich auch noch die Tia Julia nehmen. Das ist ein überaus witziges, auch wieder ein irrwitziges Zusammenspiel einer Liebesgeschichte, aber auch einer Radionovela, wo sich dann auch Realität und Fiktion ineinander hineinverweben. Sehr witzig, sehr humorvoll geschrieben, aber auch wieder etwas, was sehr viel über die Realität in Lateinamerika aussagt.
Wenn wir das jetzt so ein bisschen destillieren, Sie haben jetzt schon einiges gesagt, so über den Stil und die Themen von Vargas Llosa, was zeichnet ihn denn aus als Autor?
Ja, ich glaube, man kann es am besten erklären, wenn man ihn in Gegensatz setzt zu seinem früheren Freund und späteren Gegner García Márquez. García Márquez, sagt man, er man charakterisiert ihn immer mit diesem magischen Realismus. Mhm. Vargas Llosa müsste man das Etikett Vernunft anhängen. Das sagt er ja auch selber. Und sein Stil, würde ich sagen, ist ein Stil einer kühler Leidenschaft. Das ist beides da. Vargas Llosa recherchiert, seine Themen haben ja oft einen historischen Hintergrund. Er konstruiert sehr genau seine Bücher. Er stellt dar, analysiert, aber er seziert dann auch und das geht dann sehr weit. Und er verwebt seine Geschichten ineinander, wenigstens in den frühen Büchern. Die späteren Bücher, die er auch, also seit 20 Jahren, schreibt er vielleicht mit Ausnahme des Ziegenbocks doch ein bisschen
wie am Fließband.
Einfach, ein bisschen seichter Bücher. Da ist es dann eher ein bisschen linearer und flüssiger geschrieben.
Schauen wir uns doch sein erstes Buch, mit dem er wirklich Erfolg hatte, mal ein bisschen genauer an. Sie sagten mir gestern, als wir uns zum Gespräch verabredeten, spontan, Sie hielten das für ein Schlüsselwerk, Regula Rentschler. Es ist der Entwicklungsroman Die Stadt und die Hunde von 1963. Hören wir uns einen Ausschnitt an. Es ist eine Schlüsselstelle, die Stadt und die Hunde handelt vom Leben in einer Kadettenanstalt. Es ist eine sehr autobiografische Geschichte, eine Art Entwicklungsroman, so ein bisschen wie Zögling Törleß von Musil. Vargas Llosa wurde von seinem Vater in so eine Kadettenanstalt geschickt, seinem Vater, den er übrigens erst mit 12 kennengelernt hatte, weil er vor der Geburt abgehauen war und sich dann später wieder mit der Mutter zusammengetan hat. Gut, und also in dieser Kadettenanstalt entsteht so etwas wie ein Schattenregime. Sie ist wirklich eine Brutstätte von Gewalt. Und dieses Regime fliegt nun auf, weil einer der Kadetten, Alberto, nicht mehr länger schweigen mag.
Alberto Fernandez, sagt Gamboa, von der ersten Abteilung, nicht wahr? Ja, mein Teniente. Alberto rückt ein bisschen im Sessel nach vorn, die Federn knarren kurz. Also, fordert Gamboa ihn auf, reden Sie. Alberto blickt zu Boden. Der Teppich hat blaue und cremefarbene Kreismuster. Ein äußerer Kreis umgibt einen kleineren inneren, der seinerseits noch einen Kreis einschließt. Er zählt sie. 12 Kreise und ein Mittelpunkt in Grau. Er sieht auf. Hinter dem Teniente steht eine Kommode. Die Platte ist aus Marmor, die Schubladengriffe aus Metall. »Ich warte, Kadette«, sagt Gamboa. Alberto schaut wieder auf den Teppich. »Der Tod Aranas war kein Zufall«, sagt er. »Er ist ermordet worden. Aus Rache, mi Teniente.« Er hebt die Augen. Gamboa hat sich nicht bewegt. Sein Gesicht ist ausdruckslos, verrät keine Überraschung, keine Neugier. Er fragt nichts. Die Hände ruhen auf den Knien. Zwischen den Füßen auf dem Boden ist ein Abstand. Alberto entdeckt, dass die Beine des Stuhls, auf dem der Teniente sitzt, in Tierpfoten enden, flache Sohlen und grausame Krallen. »Er ist ermordet worden«, wiederholt er, »von der Mafia. Sie hassten ihn. Die ganze Abteilung hasste ihn. Dabei hatten sie keinen Grund, denn er hat nie mit jemand Streit angefangen. Aber sie hassten ihn, weil er nichts von Prügeleien und von Scherzen hielt. Sie haben ihn ganz verrückt gemacht. Ununterbrochen piesackten sie ihn und jetzt haben sie ihn sogar umgebracht.« »Beruhigen Sie sich«, unterbricht ihn Gamboa. »Erzählen Sie. Eins nach dem anderen. Sprechen Sie ganz offen.« »Ja, mein Teniente«, sagt Alberto. »Die Offiziere haben keine Ahnung, was in den Schlafsälen vor sich geht. Alle haben sich immer gegen Arana zusammengetan. Sie sorgten dafür, dass er Ausgehverbot bekam, ließen ihn keinen Augenblick in Ruhe. Jetzt haben sie es erreicht. Es war die Mafia, mi Teniente.« »Einen Moment«, versetzt Gamboa, und Alberto blickt ihn an. Diesmal ist der Teniente bis an den Rand seines Stuhls vorgerückt und stützt das Kinn mit einer Hand. »Wollen Sie behaupten, dass ein Kadett der Abteilung absichtlich auf den Kadetten Arana geschossen hat? Wollen Sie das sagen?« »Ja, mein Teniente.« »Bevor Sie mir den Namen nennen«, fügt Gamboa mild hinzu, »muss ich Sie warnen. Eine Anschuldigung dieser Art ist sehr schwerwiegend. Ich hoffe, Sie sind sich im Klaren darüber, was für Folgen diese Sache haben kann. Ich hoffe auch, dass Sie nicht den geringsten Zweifel an dem hegen, was Sie da tun. Eine solche Anklage ist kein Kinderspiel. Verstehen Sie mich? Ja, mein Teniente, antwortet Alberto. Ich hab's mir überlegt. Ich habe vorher nicht darüber gesprochen, weil ich Angst hatte. Jetzt nicht mehr. Ich übernehme die Verantwortung. Der Jaguar hat ihn umgebracht, um Cava zu rächen.
Florian Hauser las einen Ausschnitt aus Mario Vargas Llosas Roman »Die Stadt und die Hunde« von 1963, einem seiner autobiografischsten Bücher. Und ich finde, an dieser Stelle hat sich etwas von diesem Kühlen gezeigt, das dann doch so eine emotionale Hitze erzeugt. Also selbst wenn man nicht weiß, dass hier wirklich etwas aufbricht und... Also wenn man das nicht weiß, weil man halt die ganze Geschichte nicht kennt. Also hier bricht wirklich etwas aus. Man ist auf, man ist als Leserin zum ersten Mal erleichtert und denkt, also es fällt dieses Terrorregime, das die Schüler da untereinander aufgebaut haben, in sich zusammen. Man stellt dann aber später fest, das ist überhaupt nicht der Fall. Also der Vorgesetzte nimmt das zwar entgegen und zeigt sich erschüttert, aber er bringt den Schüler dann dazu, alles zu widerrufen, und der nimmt dann eigentlich die ganze Geschichte ihren gewohnten Lauf. Man spürt, dass diese Spannung auch zwischen ja dieser Fiktion und der Realität, die dann doch dahinter steckt. Sie sagten, Regula Rentschler, es sei ein Schlüsselwerk. Warum ist es das für Sie?
Es ist ein Schlüsselwerk einerseits für Vargas Llosa, denn in diesem ersten Roman kommt sein Lebensthema oder das Thema seines Schreibens bereits sehr gut zum Ausdruck. Das ist Terror und Rebellion. In diesem Buch ist ja eigentlich das Internat ist ein Symbol für den Staat. Nicht? In diesem Internat werden die Schüler zusammengestaucht. Sie werden zu Männern gemacht, in Anführungszeichen, damit sie nachher ihre Frauen, ihre Untergebenen und auch das Volk knebeln können. Sie werden zur Elite gemacht, zu dieser Elite, die eben Lateinamerika fast Jahrhunderte, möchte man sagen, geführt oder missgeführt hat. Und es ist aber auch ein Schlüsselroman in Bezug auf sein eigenes Leben, weil vor dem Internat, als der Vater dann plötzlich wieder auftauchte nach 10 Jahren, erlebte er diesen Vater als ausgesprochen gewalttätig. Mhm. Der hat ihn ja geschlagen, gedemütigt in jeder Hinsicht. Also ist es auch, sein Schreiben ist eigentlich auch immer ein sich auseinandersetzen mit dem Vater, mit dieser Vaterfigur, die dann später eben der Diktator darstellt.
Dieser Vater, der ja auch meinte, dass Schreiben keine Sache sei für einen Mann. Also unter anderem hat er seinen Sohn ja auch in die Kadettenanstalt geschickt, weil er fand, da würde ihm das Gedichteschreiben ausgetrieben.
Ja, und da musste er sich ja gründlich befreien, einerseits durch diese Liebesgeschichte und erste Ehe mit seiner 11 Jahre älteren angeheirateten Tante, aber dadurch auch, dass er dann wegging nach Paris und sich geografisch, aber auch kulturell und jeder Beziehung einmal entfernte von dieser Jugend.
Ein zweites Buch, Regula Rentschler, haben Sie als ein sehr wichtiges Werk von Mario Vargas Llosa genannt. Es ist, finde ich, ein Buch, das die Stadt und die Hunde, von dem wir jetzt gerade gesprochen haben, auf die Spitze treibt. Es ist stellenweise unerträglich brutal, ein Polit-Thriller, eine reale Geschichte auch, eine gut recherchierte Geschichte. Es geht um einen der skrupellosesten und grausamsten Diktatoren des 20. Jahrhunderts, um Rafael Leonidas Trujillo, den Präsidenten der Dominikanischen Republik von 1930 bis 1963. Was beeindruckt Sie an diesem Buch, Regula Rentschler?
Mich beeindruckt, wie sehr Vargas Llosa fasziniert ist von Diktatoren, von Figuren der Diktatoren. Es gab ja auch einen Vorläufer von diesem Buch. In das Gespräch in der Kathedrale ging es auch schon um einen Diktator. In diesem im Buch des Ziegenbocks, er ist fasziniert nicht nur vom Diktator, sondern vom Grotesken, vom opernhaften Trujillos, nicht von seinen perversen Seiten. Und da liegt er dann richtig drin, also dass der Trujillo halt seinen Urin nicht mehr halten kann, dass er zum Beispiel mit den Frauen seiner Minister schlafen muss, dass er unbedingt auch noch die Töchter entjungfern muss. Und dann natürlich diese Gewaltszenen. Also die sind wirklich, wie Sie sagen, fast unerträglich. Da schreckt er vor gar nichts mehr zurück. Da walzt er diese Themen richtig aus. Er macht Trujillo lächerlich. Und das hat schon etwas Faszinierendes.
Aber hat es nicht auch etwas Klischiertes? Entschuldigen Sie, dass ich Sie unterbreche, aber das irritiert mich dann manchmal auch ein bisschen an diesen Gewaltschilderungen, weil ich denke, ja, das erwartet man ja von einem Diktator, dass er sexbesessen, pervers ist. Der Trujillo hat ja auch diesen Tick, dass er stolz ist darauf, nie zu schwitzen. Und deshalb ist es für ihn dann also wirklich das Schlimmste, was einem Mann überhaupt passieren kann, eben, dass er inkontinent wird, dass er seinen Urin nicht mehr halten kann.
Wissen Sie, ich glaube, Vargas Llosa versteht sich immer ein bisschen auch als Aufklärer. Oder nicht ein bisschen, sehr als Aufklärer. Er will uns etwas sagen und ich denke, das Buch ist wichtig, weil dieses Buch ist nun wirklich, das können alle lesen. Es ist kein schwieriges Buch. Man braucht immer noch ein bisschen Geduld, aber das kann man lesen. Und durch dieses Buch versteht man, wie eine Diktatur funktionieren kann. Es ist, wie Sie sagen, ein bisschen ins Übertriebene verzerrt. Aber Vargas Llosa, ich habe damals mit ihm über dieses Buch gesprochen, er hatte damals gesagt, er hätte sehr lange recherchiert und er hätte in Vertretung von direkten Zeugen hätte er mit anderen gesprochen und die hätten ihm gesagt, also in der Realität seien die Folterungen noch viel schlimmer gewesen.
Das glaube ich sofort. Ich meine, es ist schon unglaublich, also das, was Menschen anderen Menschen antun können und was für eine Fantasie sie da entwickeln. Wenn wir probieren jetzt mal so etwas wie einen Kreis zu fügen aus den paar Puzzlesteinchen zum Leben und Werk des neuen Nobelpreisträgers Mario Vargas Llosa, Regula Rentschler, die wir in dieser kurzen halben Stunde hier auslegen können. Was mich immer wieder frappiert, ist, mit welcher Naivität der doch so weltläufige und ja auch eben beschlagene, politisch beschlagene Vargas Llosa, der ja eben auch sehr intensiv recherchiert, der sich auseinandersetzt mit schmutzigen Realitäten, eben mit diesen unglaublich grausamen Folterungen, wie also dieser weltläufige Vargas Llosa nach seiner Abwendung vom Marxismus, als junger Mann war er ein glühender Marxist und er hat sich auch deswegen dann, weil er sich davon abgewendet hat, mit García Márquez so zerstritten. Also wie der heute auf die freie Marktwirtschaft vertraut als ein Heilmittel für die verfahrene gesellschaftliche und politische Situation, unter anderem in seinem Heimatland Peru. Ich habe so beim Schmökern in den Texten, die mir zur Verfügung gestanden, einen Vortrag gefunden, den er im Vorfeld zu seiner Präsidentschaftskandidatur 1989 am World Economic Forum in Davos gehalten hat. Und da hat er zum Beispiel davon gesprochen, in Südamerika gäbe es eine uralte Tradition, alles von einer Person, einer Institution, einem Mythos zu erwarten und diesem jeweiligen Götzen die staatsbürgerlichen Pflichten zu übertragen. Und heute sei eben der Staat dieser Götze, daher die wirtschaftliche Unterentwicklung in Südamerika. Und dann geht er weiter und spielt den Staat gegen bürgerliche Gesellschaft aus. Da schwirrt mir dann ein bisschen der Kopf. Wie erklären Sie sich diese Haltung, Regula Rentschler?
Ja, es hat etwas Trotziges, wie Vargas Llosa an seinem Liberalismus festhält und wie er ihn durch alles hindurch verteidigt. Es hat natürlich auch etwas Imponierendes, wie er für Freiheit und Demokratie einsteht. Nun, wie erklären, ja, er ist ein Enttäuschter, nicht? Er ist ein enttäuschter Liebender, nicht? Er war, wie Sie sagten, ein glühender Kommunist. Das kommt ja auch in seinen ersten Büchern zum Ausdruck. Damals war er sehr identifiziert mit dieser Lage und dann kam ein anderes Schlüsselerlebnis in seinem Leben, die Geschichte mit Padilla, nicht diesem kubanischen Schriftsteller, den Castro dann einsperren ließ und wo sich dann Vargas Llosa mit anderen zusammen für Padilla eingesetzt hat. Und dadurch hat er sich isoliert, das war Anfang der 70er Jahre, ja. Da hat er sich isoliert in einem Lateinamerika der Theologie der Befreiung und der linken Schriftsteller, wurde er in eine andere Ecke gestellt, musste auch eine neue Heimat finden, wenn Sie so wollen. Aber ich kann es Ihnen auch nicht sagen, man müsste ihn selber fragen. Aber es hat für mich wirklich etwas, positiv gesagt, Gerades, Unbeugsames, aber gleichzeitig kann man nicht verstehen, wie jemand, der Lateinamerika ja kennt, wie er es kennt, eine Freiheit, besonders wenn es um Marktwirtschaft geht, verteidigt in Lateinamerika, wo man doch weiß, wie gerade die ganz freie Marktwirtschaft den Armen im Lande geschadet hat.
Etwas anderes, was ich auch faszinierend finde und zum Teil nachvollziehbar und zum Teil dann auch wieder nicht, ist, dass Utopie für Mario Vargas Llosa auch ein Schimpfwort ist. Er sagt, jede Utopie sei doktrinär. Und wenn ich mir jetzt so überlege, was er alles geschrieben hat, dann gibt es doch einige Bücher, in denen er selber ja auch so etwas wie Utopie pflegt. Oder sehen Sie das anders, Regula Rentschler?
Nein, ich sehe das überhaupt nicht anders. Ich sehe bei ihm vielleicht als die andere Medaille, als Le Revers, eine Sehnsucht nach Reinheit, eine Sehnsucht nach eben dem Staat, wo nun alle diese Eigenschaften, die er ja verficht, für die er eintritt, wo diese verwirklicht wären. Auch in Figuren sieht man das ja manchmal, also zum Beispiel in einem seiner letzteren Romane über Flora Tristan, nicht? Und auch in seinem...
Das müssten Sie vielleicht noch ein bisschen ausführen, Flora Tristan, erklären, wer Flora Tristan ist.
Ja. Flora Tristan ist die Großmutter von Gauguin. Sie ist gestorben in dem Jahr, in dem Gauguin geboren wurde, 1903, wenn ich nicht irre. Und sie war eine frühe Feministin. Ihre Mutter war Französin, ihr Vater war Peruaner. Und sie hat sich sehr früh für die Rechte der Frauen und der Armen eingesetzt. Ist dann auch nach Peru gegangen und ist eine, wenn man so sagen will, eine frühe leuchtende Figur, eine Vorkämpferin für Freiheit und vor allem auch für die Emanzipation der Frau. Und Vargas Llosa hat ihre Geschichte recherchiert und hat ein Buch darüber geschrieben. Später ist er dann mit seiner Tochter, glaube ich, die Fotografin ist unter anderem, ist er dann auch auf den Spuren von Gauguin dann noch in die Südsee gefahren. Und dort hat man fast ein bisschen das Gefühl, in dieser Fahrt mit seiner Tochter und noch mit ein paar anderen Leuten in die Südsee, da sucht er eigentlich nach dieser Utopie, die auch Gauguin gesucht hat und die Flora Tristan gesucht hat. Also dieses Motiv, dass es irgendwo doch etwas geben müsse, wo nun wirklich das Land der Freiheit und der Schönheit auch existiert, das ist unterschwellig schon immer vorhanden.
Sie hatten ganz am Anfang unseres Gesprächs gesagt, dass Sie denken, dass eigentlich die wichtigsten Bücher von Vargas Llosa aus seinen frühen Jahren stammen, wenn Sie das nochmal ein bisschen ausführen könnten, ganz zum Schluss unseres Gesprächs und vielleicht auch noch eine Empfehlung abgeben, was man lesen soll von Vargas Llosa.
Ich glaube, in den frühen Büchern, also vor allem in der Stadt der Hunde und in dem Grünen Haus, da identifiziert er sich stark mit seinen frühen Idealen. Und das waren die Ideale der Freiheit damals schon, aber die Freiheit eben es war auch die Anteilnahme an den Armen und die Identifizierung mit den Armen. Also da beschreibt er auch das Elend der Indios in Lateinamerika. Und da ist er sehr glaubwürdig. Da bringt er etwas über, das ich nachher in seinen späteren Romanen konstruierter finde, kühler, wie beobachtender. In den ersten Büchern ist er authentisch, da beschreibt er, was ihm selber passiert ist. Und sie sind gut geschrieben, da gibt es einen Plot, da gibt es eine Figuren, die sind durchkomponiert, da passiert etwas. Am Schluss gibt es eine riesen Apotheose, man weiß nicht genau, was los ist in dem ersten Buch. Im zweiten Buch ist es aber auch die literarische Qualität, also es sind drei verschiedene Stränge, die dann auch ineinander hineingehen, sich verflechten und man muss Geduld haben, wenn man das lesen will, aber es sind zwei großartige Romane, finde ich.
Also die Stadt und die Hunde und das Grüne Haus.
Ja, nun aber, diese Romane wurden anfangs der 60er Jahre geschrieben und das ist vielleicht ein bisschen weit weg von heute. Also als Empfehlung würde ich dann schon sagen, den Ziegenbock, das Fest des Ziegenbocks. Es ist ein, das liest sich gut, es ist ein aufklärerisches Buch. Über die Gewaltszenen, ja, das hat er halt so geschrieben, das will er so geschrieben haben. Er will, dass wir das zur Kenntnis nehmen, aber es ist ein spannendes Buch. Natürlich kommt da die Fertigkeit des Romanciers zum Ausdruck, nicht? Natürlich, er kann schreiben.
Er ist ein Grand Seigneur.
Er ist ein Grand Seigneur des Schreibens. Er arbeitet mit verschiedenen Ebenen, er arbeitet mit inneren Monologen, mit Vor- und Rückblenden, das kann er alles und das macht das Buch leicht lesbar, es macht es spannend, es ist gut geschrieben und es widerspiegelt eben schon eben das, was ihm ein Anliegen ist. Wie kommt Macht zustande, wie wird Macht ausgeübt, was gibt es für Formen von Widerstand, wie könnte Rebellion aussehen, wo scheitert sie und wo könnte sie und wo scheitert sie nicht, wo siegt sie?
Vielen Dank, Regula Rentschler, für dieses Gespräch über Mario Vargas Llosa, den Literaturnobelpreisträger 2010.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.